Deutschlandfunk Interview. In Italien passiert es längst. Auch Ärztinnen und Ärzte in Deutschland müssen sich darauf einstellen, dass sie Entscheidungen über Leben und Tod treffen müssen, nämlich dann, wenn die Erkrankungen zunehmen und insbesondere die intensivmedizinische Ausrüstung nicht Schritt hält. 7 medizinische Fachgesellschaften verabschiedeten jetzt einen Katalog mit Handlungsempfehlungen. Als Kriterium soll die klinische Erfolgsaussicht gelten, also die Wahrscheinlichkeit, ob der Patient, die Patientin die Intensivbehandlung überleben wird. Eine Intensivtherapie sei dann nicht angezeigt, wenn der Sterbeprozess unaufhaltsam begonnen habe, wenn die Therapie aussichtslos sei oder wenn das Überleben nur bei dauerhaftem Aufenthalt auf der Intensivstation gesichert werden könne. Es gelte der Gleichheitsgrundsatz, das heißt Alter oder soziale Kriterien sollen nicht den Ausschlag geben. Wir sind mit Professor Peter Dabruck verbunden, Theologe an der Universität Erlangen-Nürnberg und Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Heinemann.
Professor Dabruck, wie sollte im Zweifelsfall entschieden werden, wem geholfen wird?
Also zunächst finde ich es richtig, dass die Fachgesellschaften sich, bevor wir auf den Höhepunkt der Krise hier in Deutschland sich dazu geäußert haben. Denn es ist wichtig, dass die Ärztinnen und Ärzte zusammen mit dem therapeutischen Team nicht ganz alleine für sich eine Entscheidung treffen sollen, sondern dass sie tatsächlich solche Kriterien, die von sehr vielen Fachgesellschaften, 7 Stück an der Zahl, zusammen erarbeitet worden ist. Das, glaube ich, schafft für die Ärztinnen und Ärzte Vertrauen und Rechtssicherheit. Aber auch der Deutsche Ethikrat hat heute ja ein Papier über den Umgang mit der Corona-Krise veröffentlicht, zeigt, es müssen Standards gelten, dass auch die Menschen in das Gesundheitssystem und in die Ärzte vertrauen können. Und deswegen ist es wichtig zu sagen, Alter, Herkunft, soziale Stellung, Behinderung, all das darf keine Rolle spielen, sondern es ist allein die medizinische Notwendigkeit.
Aber genau das steht ja in der Handreichung. Sind Sie mit der einverstanden?
Vom Ethikrat haben wir über diese Handreichung hinaus an 2 Dinge erinnert. Zum einen an die Grundlagen, die eben unbedingt zu beachten sind. Und wir sagen auch ganz deutlich, dass verfassungsrechtlich und strafrechtlich eher die Untergrenze, was nicht zulässig ist, bestimmt wird. Und dann sagen wir aber auch, dass 2 Arten von, wie es dann im Fachausdruck heißt, Triage, also wenn mehrere Patienten auf knappe intensivmedizinische Kapazitäten treffen, zu unterscheiden sind. Da haben wir einmal die Triage, die in der Regel immer debattiert wird, nämlich die Frage, da kommen sozusagen 2 Patienten und man hat nur ein Beatmungsgerät. Das ist, wenn man so will, die unproblematischere Variante. Die andere problematische, von der man eben auch aus Italien hört, ich will es mal ein Beispiel nennen, da hat man einen Kranken auf der Intensivstation leben, der wird beatmet und dann kommt die jüngere Person, die vielleicht auch 3 Kinder hat und dann ist da die Überlegung, ja, soll man bei dem Älteren, bei dem man vielleicht nur noch denkt, er hat 2 Wochen, den Tubus rausziehen, und da sagen wir ganz deutlich, so etwas kann nicht von der Rechtsordnung auf die eine oder andere Weise geregelt werden. Da muss man klipp und klar sagen, da gilt eben auch das Vertrauen in die Rechtsordnung. Hier kann man keine positive Anleitung erwarten. Und ich gestehe auch ein, da wird es und hoffentlich nur zu ganz wenigen tragischen Situationen kommen.
Herr Professor Dabruck, inwiefern entlässt man die Politik aus der Verantwortung, wenn man jetzt schon Handreichungen für den Mangelfall erarbeitet?
Also zum einen, die Politik kann ja gar nicht bis zum Krankenbett durchregieren. Das wäre ja irgendwie ein Verständnis von Politik, die wirklich bis zum Letzten durchregieren könnte.
Sie hätte allerdings die Krankenhäuser anders ausstatten können.
Das sind jetzt sozusagen andere Fragen, ob sie jetzt beispielsweise, also man ist immer im Nachhinein froh, wenn man bestimmte Dinge noch besser gemacht hätte, aber wir müssen auch realistischerweise uns allen eingestehen, haben wir wirklich in dem Ausmaße damit gerechnet. Aber die Frage, die man am Krankenbett hat, ist ja jetzt nicht diejenige, ob die Politik bis zum Letzten durchregiert, sondern dass man das Vertrauen in das Rechtssystem, aber auch in das Gesundheitssystem und in die Ärzte vor Ort stärkt und trotzdem die Ärzte nicht alleine lässt. Das ist, glaube ich, die Perspektive, die wir jetzt einnehmen müssen. Und dann müssen wir irgendwann auch darüber nachdenken, wie wir die akute Corona-Krise einbinden in einen gesellschaftlichen Prozess, bei dem wir dann auch sagen, es gibt auch noch andere verletzliche Gruppen, es gibt auch noch andere Nebenfolgen, die wir auch mit berücksichtigen müssen. Ich glaube, diese beiden Gesichtspunkte sind auszubalancieren. Und das versuchen wir in unserer Stellungnahme, die wir heute veröffentlicht haben.
Welche Lehren müssen vor diesen Problemen aus dieser Krise für die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten gezogen werden?
Ich glaube, wir sehen zum einen, dass wir mit Blick auf solche tragischen Situationen ein Ausbalancieren zwischen auf der einen Seite rechtlichen, aber auch allgemein ethischen, arztethischen Überlegungen und der Stärkung individueller Urteilskraft, dass wir die hinbekommen müssen. Wir müssen uns, glaube ich, auch ehrlicherweise eingestehen, diese Situation, das ist eine, die wir seit 100 Jahren in dieser Form das erste Mal haben. Das ist etwas, was uns im Augenblick in einem Übermaße herausfordert. Und ich glaube, dass wir von daher auf der einen Seite die jetzige Situation bearbeiten müssen, dass wir über den Peak hinauskommen müssen und dass wir andererseits aber auch schauen, wie wir es schaffen, in einer solchen Situation das Leben wieder in Gang zu bekommen, ohne deswegen zu sagen, dass das, was jetzt ist, sei nicht notwendig. Es ist notwendig, aber wir müssen über den Punkt hinausdenken. Das sind, glaube ich, Perspektiven, die jetzt gefordert sind. Kurzfristiges Denken und trotzdem über den Punkt hinausdenken, weil wir auf die Art und Weise uns genau für die Jetzt-Situation stark machen.
Welche wäre Ihre Exit-Strategie?
Also wir wollen das gar nicht Exit-Strategie nennen, wir wollen das Öffnungsperspektiven nennen. Bei Exit habe ich irgendwie andere Assoziationen. Öffnungsperspektiven, okay. Das ist etwas, wo wir nach vorne blicken können. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir auf der einen Seite wirklich überprüfen, was bringt es, dass wir auf der anderen Seite aber auch ehrlicherweise uns eingestehen, welche Folgen und Nebenfolgen bewirkt so ein Lockdown der gesamten Sphäre und wie bringen wir das zeitlich nach vorne. Insofern glaube ich, ja, die Diskussion ist da, man kann sie auch gar nicht unterdrücken, aber man soll sie von einem fixen Zeitpunkt hin zu Kriterien einer solchen Öffnungsperspektivstrategie machen. Dann nimmt man die Leute mit und erweckt nicht den Eindruck, man will irgendetwas unterdrücken. Und das steigert die Solidarität.
Welche Kriterien?
Die zeitlichen, die sachlichen, die sozialen Dimensionen immer zu überprüfen und dann gleichzeitig nach neuen Handlungsstrategien zu achten, die man jetzt kurzfristig durchführen kann und welche, die man dann eben langfristig durchführen kann. Da könnte ich Ihnen jetzt einiges nennen, wenn Sie das mögen.
Die Zeit haben wir nicht mehr.
Ja, das denke ich.
Professor Peter Dabrock, der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Ich danke Ihnen.